Herzlich willkommen in der Pocket Coach Denkbar, wo rund um Persönlichkeits- und Businessentwicklung alles möglich ist. Produziert von Denkzeuge. In dieser laufenden Serie möchten die Denkzeuge-Gründer und Pocket Coach-Entwickler Michaela Lang und Oliver Fritsch dich zum Möglichkeits- und Andersdenken inspirieren und zum Weiterkommen motivieren. Infos zum Pocket Coach und den Reflexions-, Analyse- und Strategietools erhältst du unter www.denkzeuge.com und unter www.pocketcoach.ai.
Heute begrüßen wir in unserer Denkbar drei ganz besonders liebe Gäste, die uns ganz besonders auch am Herzen liegen. Heute ist nämlich unser Team bei uns mit unseren drei Mitarbeitern und wir sprechen heute über das Thema Familienunternehmen, Arbeiten im Familienunternehmen. Und normalerweise geht's bei uns gerne feucht fröhlich her. Wir hatten gerade auch erst ein Teammeeting zusammen in Spanien. Wir sitzen nämlich gerade in Spanien und unsere drei Mitarbeiter sitzen verteilt in Berlin und in Leipzig. Und heute sind wir nicht ganz so fröhlich, weil wir noch beim Frühstück sitzen. Das heißt, jeder hat heute nur eine Tasse Kaffee vor sich stehen und ich einen Tee und ein Wasser, weil ich kein Kaffeetrinker bin. Aber das macht ja nichts. Mal kann man ja auch in einer Denkbar sitzen und Kaffee trinken. Also herzlich willkommen, ihr drei. Ich freue mich ganz besonders, dass wir das beim dritten Anlauf jetzt endlich geschafft haben nach verschiedenen Krankheiten und heute gemeinsam in den nächsten 40, 50, 60 Minuten uns ein bisschen austauschen und unseren Hörern so ein bisschen Einblick geben in unsere Familienunternehmenswelt. Vielleicht wollt ihr euch einfach als erstes mal vorstellen, in welchem Verhältnis ihr zu uns steht, eben weil Familienunternehmen und auf welchen Posten ihr so sitzt und genau, starten wir einfach mal los. Fangen wir mal mit Maxi an und stell dich doch mal unseren Hörerinnen und Hörern vor.
Ja, hallo, ich bin Maxi. Ich bin im Programmierteam bei euch tätig. Genau, und mache nebenbei auch noch so ein bisschen Videoanimationen und Grafiken immer mal wieder. Genau, aber hauptsächlich bin ich eigentlich jetzt gerade im Webdevelopment unterwegs, zusammen mit Georg im Team. Und tatsächlich war ich davor mal selbstständig mit Michelle, die auch bei uns im Team ist. Und da waren wir im Spielebereich unterwegs und da habe ich damals noch hauptsächlich Artworks gemacht. Und dann war es aber irgendwann nicht mehr der richtige Weg für uns. Und dann habe ich umgeschult auf Programmierung und ja, genau, so bin ich jetzt bei euch gelandet.
Wunderbar. Obwohl man sagen darf, Maxi, du bist verantwortlich auch für die charmanten, reizenden Männchen, die wir jetzt momentan überall in unserem System drin haben, die unseren Kunden beistehen, wenn sie Hilfe suchen.
Außerdem schneidest du die Podcasts, die wir gerade aufzeichnen.
Das stimmt.
Unterstützt uns fleißig auch in dieser Ecke dabei. Ja. Also du hast verschiedene Hütchen auf. Mir wäre jetzt ganz kurz nochmal wichtig, weil es geht ja um Familienunternehmen und das sind wir ja. Wer uns kennt, weiß ja, dass Olli und ich auch verheiratet sind und nicht nur miteinander arbeiten. Olli ist aber nicht direkt dein Vater, sondern erzähl doch mal, wie du in unserer Konstellation unterwegs bist.
Ja, also Olli ist mein Stiefvater und Michaela, du bist natürlich meine Mutter. Und Michelle ist meine Schwester, genau. Und Georg ist einer meiner besten Schulfreunde, noch aus der alten Heimat in Bayern.
Ja, wunderbar.
Also tight Family.
Ja, genau. Ja. Also wir sind wirklich ein ganz bunt gemischtes Familienunternehmen, wo die Konstellation, glaube ich, durch das, dass wir auch noch gepatcht sind, Olli und ich, nochmal eins obendrauf vielleicht schwieriger ist. Aber ich würde da gleich mal zu Georg rüber switchen, weil du bist ja bei uns schon sehr lange, eigentlich am längsten, wenn man es mal so sieht, als Festangestellter. Natürlich sind meine beiden Kinder viel, viel länger dabei und begleiten uns eigentlich seit 13 Jahren, seitdem wir das gegründet haben. Aber du warst dann doch der Erste, der dabei war. Also Georg, vielleicht magst du dich auch kurz vorstellen.
Ja, hallo, ich bin Georg und ich bin jetzt seit geraumer Zeit der Chefentwickler bei den Denkzeugen. Und wie ich gerade schon erwähnt, ich kenne Maxi aus Schulzeiten und darüber auch Michaela und Olli. und bin auch damals schon, hatte ich meine ersten Kontakte mit den Denkzeugen. Und auch schon damals war Programmieren und IT so mein Steckenpferd und das habe ich dann nach der Schule auch irgendwann studiert. Und dann kam es irgendwann zu einer ersten Auftragsarbeit, die ich für Michaela und Olli erledigt habe und diese Zusammenarbeit war eigentlich sehr schön. Da ging es um die IMA und ja, daraus ist dann eine Festanstellung entstanden.
Ja, genau. Ich kann mich gut erinnern, Georg, als du damals bei uns mit am Tisch gesessen bist. Ich muss jetzt ganz kurz das mal einbringen. Mir fällt es heute unglaublich schwer, auf Hochdeutsch zu bleiben. Also liebe Hörerinnen und Hörer, die nicht aus Bayern sind, ich bemühe mich wirklich, Hochdeutsch zu reden. Aber normalerweise, wenn ich mit den dreien rede, verfallen wir drei, zumindest ich, in ein sehr tiefes Bayerisch, aber ich bemühe mich. Also ich versuche es wirklich gut hinzukriegen, dass mich auch nicht bayerisch sprechende Hörerinnen gut verstehen. Also Georg, nochmal zurück. Ich erinnere mich gut, als wir damals zusammen am Tisch saßen. Ihr wart noch in der Schule, Maxi und du, und es waren noch ein paar andere Freunde dabei. Und wir hatten die IMA gerade entwickelt, ist also schon einige Zeit her. Und meine Kinder waren ja immer die Ersten, die alles austesten und probieren mussten. Und dann kamen die Freunde dran und da warst du dabei und da kann ich mich gut erinnern, als du damals schon gesagt hast, wow, das ist ja spannend, das mag ich unbedingt ausprobieren. Und so sind wir dann eben auch Stück für Stück zusammengewachsen, denn als wir uns überlegt haben, das war 2015, 16, als wir digital geworden sind, da hat Maxi dann gemeint, ah, Georg ist einer, der programmieren kann, fragt ihn doch mal. Und so sind wir dann zusammengekommen und seitdem arbeiten wir zusammen. Das ist jetzt schon eine ganz schön lange Zeit.
Ja.
Genau. Ja, dann switche ich mal rüber noch zu Michelle, dass ich Michelle auch noch vorstellen darf. Michelle ist meine Tochter. Eine von meinen zwei Töchtern. Insgesamt haben Olli und ich ja 5 Kinder als gepatchte Familie und 2 davon arbeiten bei uns und eine davon bist du.
Magst ja, dich hallo. Ich bin Michelle, genau. Und ja, ich bin schon auch länger dabei, eigentlich schon ja seit dem Beginn von Denkzeuge. Damals hatte ich noch eine Ausbildung gemacht bei Werbemax, der Firma davor, und auch schon aber nebenbei mir das Programmieren beigebracht und ja das erste Mal versucht, die IMA zu einer App zu entwickeln. Daraus ist erstmal noch nichts geworden, aber genau. Und ja, dann nach der Ausbildung habe ich erstmal im Spieleentwicklung eben studiert und mich dann mit meinem Bruder zusammen selbstständig gemacht. Und nebenbei auch immer mal wieder für Denkzeuge gearbeitet. Und ja, jetzt nach den 6 Jahren der Selbstständigkeit, wo ich sehr viel programmiert habe, das mir dann einfach auch zu viel wurde, bin ich wieder bei Denkzeuge und jetzt im Konzeptionellen und auch im Verkauf tätig gewesen und auch darüber hinaus im Design von der Webseite und der Plattform. Genau.
Also eigentlich haben Michelle und ich mal kurz Rollen getauscht.
Ja, das stimmt, das stimmt, das ist lustig, ja genau. Weil eigentlich war Maxi früher mehr im
Grafischen,
im Design, unterwegs. Ein bisschen machst du ja immer noch für uns. Und Michelle war mehr in der Programmierecke unterwegs. Ja, wie gesagt, du hast ja die erste IMA digitalisiert damals in Form einer App.
Die schon sehr cool war.
Die war super cool, das war wirklich toll. Wir haben sie dann nicht rausgebracht damals.
Wir waren unserer Zeit voraus einfach.
Genau, weil man damals einfach für Apps noch nichts bezahlen wollte und dafür war uns dann die IMA doch ein bisschen zu schade.
Ja.
Ja, wunderbar. Ich möchte vielleicht noch ganz kurz zum Thema Familienunternehmen was einbringen, weil Familienunternehmen ist in dem Sinne keine rechtliche, also es gibt keine Rechtsgrundlage, was ich Familienunternehmen nennen darf. Es ist aber dennoch ganz interessant, dass man doch so eine Überschrift hat, was zu einem Familienunternehmen zählt. Und das wollte ich vielleicht mal kurz noch einwerfen. Also man sagt, dass ein Familienunternehmen mindestens 50% der Geschäftsführer oder der, die Entscheidungen treffen können, vorne dran haben muss. Das heißt, im Familienunternehmen ist es erst, wenn das die Familie praktisch mehrstimmig alle anderen Stimmen übertreffen kann. Das Interessante dabei ist, dass nicht alle Familienbetriebe Klein- oder Kleinstunternehmen oder mittelständische Betriebe sind, sondern dass es auch sehr große Familienbetriebe gibt, wie zum Beispiel Volkswagen oder Aldi oder die Schwarzgruppe, die immer auch, wo man Lidl dahinter kennt, oder auch Robert Bosch zum Beispiel. Das sind jetzt ganz große Familienunternehmen. Interessant ist aber vielleicht trotzdem zu wissen, dass 93%, das ist schon eine Hausnummer, der Unternehmen in Deutschland familiengeführt sind. Und davon aber wiederum 90% weniger als 1 Million Euro Umsatz pro Jahr machen.
Also es gibt viele kleinere und sehr wenige sehr große.
Genau.
Aber im Großen.
Aber es gibt alles eben.
Und Ganzen, im Großen und Ganzen ist das eigentlich, was der Mittelstand heute ist. Ja, Familienunternehmen.
Genau. Das kann man so sagen. Und was da auch interessant ist, ist, dass, das sagt man gerne, Familienunternehmen, da können wir gleich auch mal was dazu sagen. Oder ihr könnt da gerne was dazu sagen. Familienunternehmen denken nicht in Quartalen oder in Jahresumsätzen, sondern die denken in Generationen. Ja, für eine Familie ist es immer wichtig, dass das weitergeht und in die nächste Familie übertragen wird. Also wir würden uns das auch wünschen, auch wenn wir unsere Kinder Maxi und Michelle nicht dazu verpflichten. Aber das ist vielleicht auch ein interessantes Thema, wo du gleich nochmal was dazu sagen kannst, Georg, wie das eben für dich ist. Und ein durchschnittliches deutsches Familienunternehmen ist 109 Jahre alt. Also das ist schon eine Menge. Und deswegen ist es so, dass man mehr in Generationen denkt. Ja.
Aber trotzdem müssen nicht alle Familienunternehmen hoch in Bewahren sein oder konservativ sein, sondern es gibt auch sehr fortschrittliche Technologieunternehmen. Mhm. Aber wie du sagst, der Horizont ist einfach langfristiger, ja. Der geht nicht nur von Quartal zu Quartal, sondern wirklich darum, langfristig gute Sachen zu erreichen und auch die Mitarbeiter anders zu behandeln, weil man weiß oder hofft, dass sie länger bei jemandem dabei bleiben.
Ja, genau. Also, als wenn man ein Familienunternehmen eben in der Richtung führt, dass man sagt, man möchte, dass die nächste Generation das weiterträgt, ist das ein ganz anderer Ansatz als ein Ansatz in vielen neuen Unternehmen oder in Gründungen, die nichts anderes eigentlich vorhaben als die Exit-Strategie. Das heißt, man geht ganz bewusst in ein Unternehmen rein, man gründet, man möchte das schnell aufbauen, oft mit vielen Investorengeldern und hofft dann, von einem größeren aufgekauft zu werden und wieder rausgehen zu können. Familienunternehmen denken da ein bisschen anders, die haben in der Regel eine Mission und wollen einen Fußabdruck in der Welt auch hinterlassen mit dem, was sie da aufbauen und was sie gründen. Vielleicht eine letzte Zahl noch, die da ganz interessant ist, ist, dass nur 6% in den Familienunternehmen unter anderem auch weiblich geführt sind. Also bin ich da schon eine große Ausnahme.
Ja.
So, ja, jetzt wollte ich da eben die Brücke dazu schlagen, nochmal zurück dann zu dir, Georg, diese Überschrift eben, wir denken in Familienunternehmen nach Generationen. Wie siehst du das denn bei uns?
Wie fange ich das jetzt an?
Naja.
Also ich habe.
Ja.
Ich habe in der Firma ja meinen eigenen Aufgabenbereich. Alles, was im Prinzip so das Technische, die Interaktion mit der Maschine und wie wir unser Produkt sozusagen auf digitaler Ebene manifestieren und realisieren können. Und ich bin ehrlich gesagt auch ganz froh, dass ich mich zusätzlich nicht noch primär mit der langfristigen Mission so sehr auseinandersetzen muss, beziehungsweise mich mehr auf meinen Aufgabenbereich konzentrieren kann, der eh relativ umfangreich ist. Aber mich treibt vor allem an das Bedürfnis, dass wir mit unserem Produkt auch irgendwie was Positives in der Welt bewirken, dass wir möglichst vielen Menschen dabei helfen können, sich selber zu realisieren und selber zu einer glücklicheren und erfüllten Lebenssituation zu kommen.
Mhm, super. Also dieses Thema, dass das eventuell mal an Maxi oder Michelle, ist ja alles noch offen. Wir fühlen uns selber noch so jung, genau. eventuell alleine übergeben werden könnte, stresst dich jetzt weniger, beziehungsweise wir haben ja eigentlich auch dir schon die Tür aufgemacht, ja, dass du mit Teil sein darfst. Aber mich würde es trotzdem interessieren, das sind ja Überlegungen, die wir auch schon in all den Jahren hatten, so wie das für dich eben ist als Teil. Du bist eigentlich der Einzige, der nicht Familienmitglied ist in unserem kleinen Familienbetrieb, und wie du für dich trotzdem super damit zurechtkommst. Also für uns bist du ja trotzdem Teil der Familie, weil du auch oft genug früher schon zu Schulzeiten bei uns zu Hause warst. Aber trotzdem ist es doch noch mal was anderes, ja.
Ist denn, eine kurze Frage zwischen rein, hast du das Gefühl, Georg, dass es hier auch hierarchische Strukturen gibt, wo du dich drum kümmern musst? Ich habe ja selbst 10 Jahre in großen Konzernen gearbeitet. Da war immer ein großes Thema, ja, wer wird der nächste Chef, wer kriegt den Aufgabenbereich? Es war ständig so ein Rangeln, um sich gegenseitig hochzuschieben oder hochzupowern. Hast du das Gefühl, dass du hier irgendwelchen ähnlichen Drücken ausgesetzt bist?
Nee, überhaupt nicht. Also ich habe das Gefühl, dass wir schon eine gewisse autoritative Hierarchie im Sinne von Kompetenzen haben, die ich auch gut und richtig finde, dass man gegenseitig respektiert, wenn jemand etwas besser kann als man selber. Und aber diese unangenehme Hierarchie von oben nach unten irgendwie zu treten oder andersrum oder dass alle sich gegenseitig bekämpfen, das habe ich überhaupt nicht das Gefühl. Und auch mit meiner Position als Einziger, der keinerlei Blutsverwandtschaft in die Firma hat, fühle ich mich da eigentlich überhaupt nicht in der Sonderstellung, sondern eigentlich gut integriert. Das ein bisschen wie angeheiratet.
Ja, cool.
Was denkst du denn, Georg, warum das hier funktioniert? Oder was würdest du anderen mitgeben, dass das funktionieren kann? Warum kriegen wir das zu fünft gut hin?
Ich denke, einerseits ist es schon auch die Größe, die das vereinfacht. Ich glaube, mit 500 Leuten könnten wir das in dieser Strukturierung wahrscheinlich nicht so erfolgreich machen. Oder es wäre wesentlich schwieriger und langwieriger und dann irgendwann auch nicht mehr effizient. Aber an oberster Stelle steht natürlich immer klare Kommunikation. Und dass sich jeder eben darüber bewusst ist, was gerade sein Aufgabenfeld ist. Und dann eben das gegenseitige Vertrauen, dass man sich dann auch nicht dabei behindert oder irgendwie
ja, das ist
reingrätscht.
Ein ganz wichtiges Thema Vertrauen, das du gerade angesprochen hast. Und ich würde ganz gerne da jetzt den Ball wieder an meine beiden Kinder weitergeben. Für euch ist es ja noch mal ein bisschen anders, weil ich bin einmal die Mama und dann habt ihr noch den Stiefvater mit als Chef sozusagen. Wie seht ihr das denn? Also ich weiß nicht, wer anfangen will, Maxi oder Michelle. Wie seht ihr das denn, das Thema, wo wir gerade mit Georg gesprochen haben, dass wir ja schon zu viert Familie sind und Georg noch mit dabei ist im Boot? Und warum denkt ihr, dass das funktioniert, auch ihr in Kombination mit eurem Stiefvater? Und es läuft ja nicht immer nur alles lustig und rund bei uns, aber wir kriegen es doch immer wieder ganz gut hin. Wer mag denn anfangen?
Na, ich kann mal anfangen. Also ich denke, dass man sich halt gegenseitig einfach auch als Person wahrnimmt und nicht immer nur als Familie, und gegenseitige Wertschätzung einfach generell vorhanden ist und wir uns alle auf Augenhöhe begegnen, und somit, ja, rückt das in dem Punkt die Familie eigentlich so ein bisschen in den Hintergrund und man sieht einfach die Person an und für sich.
Ja, also das ja, gerade, sorry Maxi, gleich, ich mag nur ganz kurz das einwerfen, weil Augenhöhe ist ein ganz wichtiges Stichwort für uns. Augenhöhe nicht nur im Sinne von Augenhöhe, wir leben das ja auch mit einer unserer, in meinen Augen, wichtigsten Übungen, die Augenhöheübung, wo wir sehr klar für uns auch feststellen können, bewusst damit umgehen können, wann man diese Augenhöhe verlässt. Ja, vielleicht, Maxi, wenn du da gleich weitermachst, magst du das vielleicht ein bisschen noch ausführen.
Ja, also erstmal, also ich kann da auch nur Michelle zustimmen, so für mich ganz ähnlich, dass ich auch das Gefühl habe, wir verstehen uns einfach als Persönlichkeiten gut, wir kennen einander und wir wissen, wie wir miteinander reden müssen, und da ist es gar nicht so wichtig, dass wir jetzt in dem Sinne direkt Familie sind. Also das ist natürlich schön, dass wir da im engen Kreis zusammenarbeiten können, Aber das versuche ich natürlich, oder ich glaube, wir versuchen das alle so ein bisschen während der Arbeit ja auch zu trennen und eben ja auch professionell eben miteinander umzugehen und dann nicht irgendwie Vetternwirtschaft oder irgendwie jemanden zu bevorzugen, ja in die Richtung zu agieren, sondern einfach ja vertraut und auf guter Augenhöhe miteinander umzugehen. Und ja, ich deswegen, also auch, dass Olli mein Stiefvater ist, so, das ist auch nur so ein Label irgendwie, finde ich. Also für mich macht es keinen Unterschied, ob er jetzt mein Stiefvater oder mein echter Vater wäre irgendwie. Wir verstehen uns als Mensch gut. Und auch außerhalb von der Firma macht es für mich von dem her keinen Unterschied.
Mhm. Ja, und das ist cool. Das ja. ist ja das Interessante dabei, dass wir ja schon auch sehr viel Familienleben haben und ein tolles Familienleben und tolles Miteinander haben, wo Georg ja dann eben nicht immer mit dabei ist. Und ich glaube, dass das auch was ist, was jetzt für dich eben, Georg, dann okay ist, dass wir einfach außerhalb auch Familie sind und du da nicht Sorge haben musst, dass wir außerhalb der Zeiten, wo wir arbeiten und uns aber privat treffen, nicht irgendwelche lustigen Sachen ausmachen, wo du dann wieder der Außenseite am Ende bist und erst wieder reinfinden musst, sondern ich denke, ich kann dafür uns alle sprechen, dass wir auch wirklich außerhalb der Arbeitszeit Familie sind. Wir sind tatsächlich Familie und dann geht es um Familienthemen und sehr selten in der Regel um wieder Arbeit und wieder Business, ja.
Und ja. Vielleicht nochmal für die Zuhörer. Es ist auch nicht so, dass wir alle zusammen jeden Tag ins gleiche Gebäude laufen. Wir hatten früher verschiedene Büros überall. Aber wir haben uns dazu entschieden, uns komplett zu virtualisieren. Das heißt, wir haben 5 Mitarbeiter. Ela und ich arbeiten aus Spanien raus. Oder aus Deutschland, wo wir halt gerade sind. Georg aus Leipzig, Maxi und Michelle sind
oder
beide.
Oder wo er gerade ist.
genau, wo er gerade ist, weil du bist auch gerne sehr unterwegs. Oft unterwegs und auch sehr abenteuerlustig, Motiv hoch, ja. Und Michelle und Maxi arbeiten aus Berlin raus. Das heißt, wir sehen uns wirklich nur ab und an persönlich am gleichen Tisch. Wir machen Workations im In- und Ausland, schöne Sessions, wo wir wirklich zusammen sind. Die dauern dann 2, 3, 4 Tage, wo wir dann solche Deep Dives machen, einmal geschäftlich, aber natürlich auch, um unserem Genussmotiv zu frönen gemeinsam. Das macht uns auch immer wieder Spaß und das bindet uns, glaube ich, ganz gut zusammen.
Ja, das Tolle daran ist, und ich kann einfach nicht anders, ich muss immer wieder über unsere Tools reden, dass wir aufgrund unserer IMAs auch sehr genau uns gegenseitig kennen und verstehen. Das heißt, jeder von uns kennt die IMA vom anderen und jeder weiß, wie der andere angetrieben ist. Für die Hörer vielleicht ganz kurz, die noch nie was von einer IMA gehört haben. Ich spreche hier von unserer inneren Motivanalyse, das ist eine Persönlichkeitsanalyse rund um die 20 inneren Motive. Also was treibt mich an, was bremst mich aus, darum geht's. Und wir haben zum Beispiel ein gemeinsames Motiv, mit dem wir uns immer wieder auch treffen. Und deswegen muss das auch bei den Teammeetings Platz haben, das ist Genuss. Also bei uns muss leckeres Essen, bei uns muss auch leckere Drinks. Georg ist immer wieder mal raus. Der ist auch ganz brav immer wieder ohne Alkohol unterwegs. Aber wir gönnen uns dann doch gerne auch mal ein Fläschchen Wein und können einfach auch unsere Motive da ganz gut ausleben. Und gleichzeitig verstehen wir aber auch, wenn andersrum es jemand mal nicht so gut geht oder er nicht so gut drauf ist oder er anders reagiert, warum er jetzt so reagiert. Mhm. Und ich glaube, das hilft uns neben dem, dass wir auch diese Augenhöheübung wirklich leben, also dass wir bewusst versuchen, miteinander in der Erwachsenenrolle und nicht in der hierarchischen von Tochter Eltern oder suchen. Chefrolle ja. nach unten kleinredend umgehen, sondern dass wir das leben, dass wir eben auch unsere Motive sehr gut kennen. Genau. So, das ist das eine und das andere ist, auf das ich da gerne noch übergehen wollte, was ich glaube, was uns auch ganz gut hilft. Und da könnt ihr auch gerne was dazu sagen. Wir machen nicht nur 2-3 Mal im Jahr ein persönliches Treffen, wo wir Vacation machen, also miteinander arbeiten und miteinander auch genießen. Wir haben natürlich schon unsere 14-tägigen Teammeetings, wo wir auch uns online sehen und austauschen und uns auf den Stand bringen und wieder Aufgaben verteilen, Ziele neu stecken und so weiter. Aber wir nutzen auch für die Teammeetings immer wieder unsere Team- und Führungssensoren. Und das ist auch etwas, wo man ein bisschen Mut haben muss als Führungskraft, dass man sich dem stellt, dass die Mitarbeiter einstellen, wie zufrieden sie mit uns als Führungskräfte sind. Und ihr braucht nicht denken, dass meine beiden Kinder mich da verschonen. Ja, ich krieg's ganz ehrlich aufgezeigt und bin da auch sehr dankbar dafür, weil wir dann sehr punktuell und genau an den Themen für uns arbeiten können, auch wir als Führungskräfte, was wir optimieren wollen. Aber andererseits machen wir das Ganze auch mit dem Teamsensor. Wie seht ihr das denn mit diesen Sensoren, die wir da zweimal im Jahr euch zur Verfügung stellen und einstellen lassen? Wie geht's euch damit? Haltet ihr das für sinnvoll oder ist das für euch so, dass ihr sagt, na, wir bräuchten es nicht mehr, weil wir kennen ja das alles schon? Erzählt doch mal.
Ja, ich finde es schon immer wieder spannend, weil es ist ja nicht so, dass man den einmal einstellt und dann weiß man Bescheid für immer, weil es, also so ein Team hat ja dynamische Prozesse und das verändert sich ja auch. Die Leute verändern sich über die Zeit mit dem, was sie interessiert oder wo sie wohnen wollen, wie sie arbeiten wollen. Und dann ist es schon auch immer wieder wichtig, dass das im Team, keine Ahnung, als Gesamtheit gesehen wird und so eine Bestandsaufnahme gemacht wird. Und ja, also ich will auch noch kurz dazu sagen, es ist schon nicht immer ganz einfach, da komplett neutral zu bleiben und ganz ehrlich zu sein, weil natürlich ist man ja irgendwie in der Familie und will sich nicht gegenseitig irgendwie verletzen oder was Böses an den Kopf schmeißen. Aber dann auf der anderen Seite ist es natürlich auch wieder wichtig, einfach ehrlich zu sein, weil anders geht's auch nicht vorwärts. Genau. Und ja, also ich find's mit den Sensoren dann schon immer spannend, so zu sehen, an dem Punkt hakt es eigentlich bei mir gerade wichtig und bei den anderen ist es eigentlich gar nicht so wild. Also es relativiert dann auch immer so dieses Chaos, das man im Kopf hat, wenn man längere Zeit einfach nur irgendwie das Gefühl hatte, irgendwas stimmt nicht ganz, aber so ganz benennen kann ich es nicht.
Wie geht's euch da, Michelle?
Ja, also ich sehe das ähnlich. Ich muss auch dazu sagen, dass ich für mich den Führungssensor im Kopf immer so ein bisschen mitmache oder auch nicht nur im Kopf, auch ab und zu mal wieder eben im Programm dann, um halt auch Probleme direkt anzusprechen, wenn ich merke, da ist irgendwas, genauso wie auch den Jobsensor, was mich eben belastet oder so, um genau herauszufinden, was ist es und das dann auch direkt anzusprechen und nicht aufzustauen, aber eben so diese Bestandsaufnahme an gewissen Punkten im Jahr ist auch immer wieder wichtig und auch im Team das nochmal gemeinsam zu reflektieren, ist ja auch immer wieder sehr hilfreich, um zusammenzufinden und von da wieder loszustarten.
Ja, Georg, wie geht's dir damit?
Ja, ich laufe manchmal Gefahr, ein bisschen das Gefühl zu verlieren, wofür die Tools eigentlich da sind, weil ich im Laufe der Entwicklung und des Testens ja die schon unzählige Male eingestellt habe. Und ja, es tut aber dann immer wieder gut, die mal richtig zu benutzen, weil es einfach eine tolle Geschichte ist, um eine Situation klar abzubilden oder auch eventuelle Probleme sichtbar zu machen und dann eine stabile Grundlage zu haben, über die man dann sich austauschen kann, ja, und die Stellen, an denen es hakt, dann auch direkt angehen kann.
Ja, wie geht's dir denn damit, Olli, wenn du so einen Führungssensor kriegst? Letztes Mal war es ja sehr unterschiedlich, weil ihr habt ja verschiedene Rollen und verschiedene Aufgaben auch, die ihr so macht. Und der Führungssensor von Georg und Maxi war beim letzten Teammeeting sehr, sehr, sehr positiv für uns. Der bei Michelle war dann so, dass wir doch ein bisschen geschluckt haben und überrascht waren, dann aber eben sehr dankbar waren. Und das ist eben das Interessante dabei, dass wir reden ja schon regelmäßig miteinander. Und Michelle, du sagst auch gerade, du für dich reflektierst es und sprichst auch an, was dich stresst. Für uns ist es doch nochmal was anderes, das dann tatsächlich messbar zu sehen, wie im Sensor das eingestellt ist und ob jetzt eine Speiche nur einer 7 oder einer 8 steht oder ob sie auf einer 3 steht.
Ja. Also, um deine Frage zu beantworten, mich kribbelt es immer ein bisschen im Bauch, wenn ich die Sensoren losschicke. Dann bin ich schon immer gespannt, was da zurückkommt. Vielleicht Also was du sagst, wirklich der Vorteil ist, und vielleicht müssen wir ganz kurz einen Sensor erklären für diejenigen, die das noch nie eingestellt haben, wie das aussieht. Also ein Sensor, so wie wir ihn sehen, ist einfach ein kreisrunder, wie so ein Stern mit 12 Achsen, wo man auf einer Skala von 0 bis 10 verschiedene seine Zufriedenheit einstellen kann mit verschiedenen Themen. Ja, wie zufrieden bin ich mit meinen Kollegen, mit der Führungskraft, und mit den Zielen, die vorgegeben werden, mit der Zeit, die mir zur Verfügung steht und so weiter und so fort. Und man stellt es also ein am Handy oder am Laptop, es geht ganz fix. Und dann werden ganz kurze Scores berechnet, und zwar die Gesamtzufriedenheit, die jemand hat. Das ist einfach der Durchschnitt von allen Werten. Aber man kann punktuell sehr genau sehen, wo sind eigentlich die Themen, wo es hakt oder was sticht heraus. Und das ist dann das, was praktisch diese Tools für uns actionable macht, also handhabbar macht oder umsetzbar macht. Ist, glaube ich, der richtige Begriff in Deutsch, dass ich sagen kann, okay, also hier habe ich eine super Lücke, die wird nicht nur von einer Mitarbeiterin gesehen, sondern gleich von drei, und vielleicht sollte ich da mal wirklich dran arbeiten.
Ja, und das Wichtige, glaube ich, wenn ich dich da nochmal kurz unterbrechen darf dabei, ist, dass wir gehen nicht in die Jammer-Ecke oder in die Schimpfecke und haken dann praktisch da drauf rum, was alles schlecht ist, sondern wir gehen relativ schnell in die Lösungsecke, weil dass wir jetzt sehen, dass eine Speiche auf einer 5 oder auf einer 6 steht, zeigt uns ja schon, dass der Mitarbeiter da einen Schmerz hat. Das heißt, was wir dann machen ist, und das ist das Zimmer wieder in unserer denkbar, alles ist möglich, wir gehen sofort in die Lösung. Das heißt, unsere Mitarbeiter dürfen nicht einfach nur sagen, da sind sie unzufrieden mit uns, sondern sie müssen sofort mit Ideen kommen, wie man das umsetzen kann und besser machen kann. Und dann können wir im Team darüber reden. Und dann macht es auch nochmal einen Unterschied, ob eben ein Mitarbeiter, der in einem anderen Rollenverhältnis zu dir steht wie ein anderer, manche Dinge anders einstellt, als wenn es um generelle Themen geht, die alle drei Mitarbeiter betreffen, wo wir dann miteinander sehr schön sofort in das Stattdessen gehen können. Ja. Was wäre denn, wenn es auf einer 8, 9 oder 10 stehen würde? Was wäre dann anders und wie kommen wir dahin? Das heißt, wir arbeiten immer in eine positive Richtung, und dann ist für uns eben auch der Schmerz nicht so schlimm.
Genau. Zwei Sachen, die ich da noch sagen wollte, ist, wir stellen ja immer selbst auch die Fremdperspektive ein. Also wir stellen ein, was wir denken, wie unsere Mitarbeiter über uns denken, ja. Und dann kriegen wir zurückgespiegelt, wie sie wirklich denken. Das heißt, einmal wird unser Fremdbild ständig korrigiert oder muss sich der Wahrheit stellen. Und wir können dann sehen, ob wir was einbilden oder nicht. Das ist ein ganz wichtiger, nochmal so ein Mini-Feedback-Mechanismus im Kopf, der da stattfindet. Aber ich wollte nochmal sagen, aus dem Konzern und Umfeld, ganz egal, ja, ob man jetzt Volkswagen sich anschaut oder Hewlett-Packard oder tausende andere Konzerne, die da draußen gigantische Mitarbeiterbefragungen machen, ja, meine Erfahrung ist die werden normalerweise alle 2-3 Jahre gemacht, da werden Hunderttausende oder Zehntausende Mitarbeiter befragt von Beratungsunternehmen. Der Spaß kostet auch zum Teil Millionen von Euros, die da eingesetzt werden. Und jedes Mal, und ich habe das wirklich mehrfach erlebt, jedes Mal nach so einer Befragung sind alle Mitarbeiter vollkommen am Boden. Die sind vollkommen demotiviert. Ja. Und die Führungskräfte sind so angepisst, ich muss das wirklich sagen, weil das Feedback so schlecht ist. Und sie wissen dann auch gar nicht, wie sie drauf reagieren sollen, dass es so weit geht, dass die Antworten, dass diese Sachen fast gar nicht mehr veröffentlicht werden. Mhm. Ja, weil sie sagen, okay, das Bild ist jetzt so schlecht über mich, ich kann das überhaupt nicht öffentlich machen. Ich möchte nicht, dass die anderen Leute wissen, wie schlecht ich eigentlich bin in meiner Führung.
Ja, und dann werden die nächsten Millionen ausgegeben für Führungskräfte-Workshops.
genau. Also da ist schon einiges falsch in der Industrie insgesamt, und ich glaube, mit diesem Tool-Ansatz, den wir haben, gehen wir eben sofort auch in die Lösung rein und fordern aber auch von den Mitarbeitern ab, wie können wir es denn besser machen? Und das bringt dann wieder eine positive Spirale der Selbstverbesserung auf beiden Seiten.
Genau, und das funktioniert in kleinen wie in großen Unternehmen, weil in der Regel kein Team ja eine Größe hat, die über, sage ich mal, 15, 20 oder 25 Mitarbeiter hinausgeht. Das heißt, man hat ja immer eine Abteilung oder ein Team, wo man in der Regel, also das ist unsere Erfahrung mit den Kunden, die wir haben, dass ein Team so im Schnitt maximal 15 Mitarbeiter hat und wo man mit einem Team dann ganz gut arbeiten kann. Vielleicht würde mich da jetzt kurz interessieren nochmal, wir hatten das jetzt erst vor kurzem, wir hatten jetzt vor 4 Wochen, 6 Wochen ist schon wieder hier unser Teammeeting hier in Spanien und machen das ja dann auch immer mit, dass wir über die Sensoren, über die Einstellungen der Sensoren sprechen. Mich würde jetzt wirklich interessieren, weil tatsächlich haben wir das ja noch nicht weiter besprochen, weil wir waren ja zusammen in dem Moment. Wenn ihr das jetzt nochmal zurückreflektiert, dieses letzte Gespräch rund um die Sensoren, die wir hatten, was habt ihr denn das Gefühl, was ihr wieder gut mit zurückgenommen habt und wo ihr wieder mit einem guten Gefühl raus seid? Und das ist einfach jetzt mal nur beispielhaft, wo man einfach sehen kann, dass uns das wirklich allen hilft, wieder weiterzuarbeiten. Wer mag denn was dazu sagen?
Ja, also für mich hat es auf jeden Fall als Positives gehabt, dass wir dann dadurch gefühlt wieder ein bisschen mehr zusammengefunden haben, weil das passiert ja leider einfach automatisch, dass man im Zuge dessen, dass wir in so unterschiedlichen Orten arbeiten und eigentlich echt selten zusammenkommen, hat für mich dadurch Moment, jetzt habe ich kurz den Faden verloren.
Eine Bindung genau, also dadurch, stattgefunden vielleicht.
Ja, genau dadurch, dass man eben so auseinanderarbeitet, entfremdet man sich manchmal ein bisschen im Team mit dem, wie man die Aufgaben kommuniziert und dass klar ist, woran man gerade ist, woran jeder arbeitet und wie es weitergehen soll. Und das hat sich für mich dadurch wieder ins Positive verbessert, dass wir eben wieder das, also für mich gefühlt, wieder näher zusammengefunden haben und wieder mit frischer Kraft ins nächste Kapitel einsteigen können.
Cool.
Ja. Ist bei euch was hängen geblieben noch, Michelle und Georg? Sonst habe ich noch was für mich hängen geblieben ist, was ich interessant also fand?
Bei mir ist tatsächlich am deutlichsten hängen geblieben, jetzt von der letzten Sensor-Session, die wir in Spanien hatten, dass wir tatsächlich von der Session davor, wo es darum ging, um die Ziel- und Aufgabenklarheit, die dann teilweise von, ja, schon deutlich irgendwie in der Kritik stand im Team, dass sich da spürbar was verbessert hat und was sich auch in den Sensoren wiedergespiegelt hat, die dann jetzt beim letzten Mal eingestellt wurden.
Mhm. Cool.
Ja, genau. Also das war auch so ein Stichwort, das ich hatte. Ziel- und Aufgabenklarheit ist im Übrigen eines der Hauptbrennfaktoren bei allen Teamsensoren und bei allen Führungssensoren, die bei uns jemals eingestellt wurden, digital eingestellt wurden, sind das die zwei brennendsten Themen in allen Teams, wo man das feststellen kann, dass die Zielklarheit und die Aufgabenklarheit am meisten brennt. Und ich fand das auch sehr schön, dass das bei uns da wieder funktioniert hat, dass wir die Aufgaben immer wieder klar verteilen und auch immer wieder Ziele stecken. Ihr arbeitet ja zwar, das muss ja in Deutschland so sein, offiziell natürlich eine gewisse Stundenanzahl für uns, aber wir lassen euch da ziemlich viel Freiraum, weil wir das gar nicht kontrollieren können, wenn ihr im Homeoffice sitzt, ob ihr und wie viel ihr arbeitet. Wir haben da gegenseitig alle sehr hohes Vertrauen, dass das funktioniert und wir messen das mehr an Zielen. Wir besprechen eben Aufgaben, die jetzt erledigt werden müssen, was wir bis wann erreichen müssen. Ihr sagt uns, also vor allem in der Programmierung ist das ein bisschen leichter möglich, bis wann schaffe ich das? Und dann haben wir einen Zeitraum, in dem ihr das auch erledigt und schafft. Und so stecken wir uns die Ziele und die Aufgaben. Was ich letztes Mal auch ganz schön fand, Georg, war, dass ich das Gefühl hatte, dass wir nochmal auch näher zusammengefunden haben, was unsere Firmenmission angeht, ja, und was auch deine individuelle Mission angeht. Also, weil jeder hat ja auch eigene Werte, die er mitbringt. Ja, und gerade eure Generation, ich glaube, eurer Generation ist es sehr wichtig, auch werteorientiert zu arbeiten und wo es diesen Konflikt auch gerade sehr häufig draußen gibt, also das kommt zumindest auf uns oft zu, dass unsere Boomer- und X-Generation Probleme hat mit der Y und Z Generation in der Kommunikation und auch in dem, wie sie arbeiten wollen und nach welchen Werten sie leben. Mhm. Und das war was, was ich für mich da auch noch mitgenommen habe, was ich sehr schön fand, wo ich das Gefühl habe, wir sind da noch mal ein bisschen mehr zusammengerückt.
Und es geht ja in beide Richtungen. Also als Unternehmer finde ich es super spannend. Also ich bin wirklich ein Boomer. Das ist ja schon fast ein Schimpfwort manchmal, aber so ein junges Team zu haben, was mit einem arbeitet, hält einen natürlich wach und hält einen davon ab, in irgendwelche Mechanismen zu fallen und gibt wirklich im wahrsten Sinne des Wortes ständig neue Energie und frische Energie und andere Ansichtspunkte. Und das finde ich sehr spannend. Was mich interessiert, ist zum Beispiel noch diese eine Frage. Also wenn jemand so junge Talente wie euch gewinnen möchte in einem ähnlichen Kontext, ein Familienunternehmen, ja, was würdet ihr denen raten oder worauf die achten sollten, damit sie euch gewinnen könnten? Also ich möchte natürlich nicht, dass euch jetzt jemand abwirbt in dem Sinne, aber so was wäre so, wenn ihr euch mal kurz mental versetzt in so einen anderen Unternehmer, was würdet ihr gerne selbst erleben?
Also nochmal vielleicht da ergänzend dazu und nochmal die Brücke zu mir geschlagen gerade, dass es mir da um das Wertedenken geht, weil ich finde es ganz schrecklich, dass man das oft liest und hört von den Boomern, dass die Generation scheinbar nicht mehr arbeiten will. Also ich habe hier
die
drei
neue Generation.
Super engagierte, ja, ambitionierte Mitarbeiter vor mir sitzen, wo ich eher das Gefühl habe, die leisten wirklich inzwischen mehr als ich, weil ich kriege das gar nicht mehr so hin, dass ich so schnell, so effektiv, ja, so konzentriert, so fokussiert arbeite. Ich habe auch überhaupt nicht das Gefühl, dass euch auch nur im Ansatz Motivation oder Antrieb fehlt oder ihr am liebsten aufhören würdet zu arbeiten. Ich habe wirklich das Gefühl, ihr arbeitet gern für uns. Und ich glaube, im Hinblick jetzt auf Ollis Frage nochmal im Zusammenhang mit dem, um welche Werte geht's denn vielleicht da draußen, die man eben als Unternehmer berücksichtigen muss, dass man so motivierte, ambitionierte, engagierte Mitarbeiter wie euch gewinnen kann? Was muss sich da ändern?
Na, ich kann mal dazu anfangen. Also gerade zum Thema Arbeit so. Ich finde eher, dass es von mir aus ein Wunsch ist, etwas zu bewegen. Und ich halt auch meine Energie in was reinstecken möchte, was nicht nur sinnlose Arbeit ist. Das heißt einfach nicht nur Aufgaben erledigen, damit ich Aufgaben habe, sondern auch damit was voranbringen möchte. Und eben auch im weiteren Sinne auch das Unternehmen in der Welt etwas voranbringen möchte. Also auch die Unternehmenswerte sind für mich sehr wichtig. Genau, weil ich auch den Anspruch habe, natürlich etwas Positives in der Welt zu bewirken und jetzt nicht bei einem Unternehmen arbeiten möchte, das andere nur ausbeuten will. Das wäre für mich, das käme überhaupt nicht in Frage. Genau. Und zum anderen ist natürlich auch die Atmosphäre im Unternehmen sehr wichtig. Eben, wie geht man miteinander um? Ist da Wertschätzung da? Behandelt man mich auf Augenhöhe eben nochmal, um darauf zurückzukommen? Und genau, dann darüber hinaus natürlich auch die Flexibilität, die ich hier sehr zu schätzen weiß, dass ich eben im Homeoffice arbeiten kann und mir die Stunden auch selbst einteilen kann, was das Ganze eben mein Leben rundherum erleichtert und ich dadurch auch mehr Energie wieder habe für die Arbeit und die Zeit dann auch richtig zu nutzen und mit Motivation eben meine Ziele zu erreichen oder die Ziele fürs Unternehmen.
Cool.
Schön. Ja, wie geht's euch beiden da?
Ja, da kann ich mich voll anschließen. Ich glaube, das Wichtigste ist eigentlich, dass man als in dem Job oder in der Arbeit, die man macht, irgendwie Erfüllung findet und auch Freude daran hat. Und es ist, glaube ich, in der heutigen Zeit noch mehr als früher gibt's eben dieses Phänomen, dass ganz viele Menschen sich in ihrer Arbeit eher ausgebeutet fühlen und das zieht sich durch alle Schichten, weil man irgendwie doch davon abhängig gemacht wird, um überhaupt mal seine Grundbedürfnisse erfüllen zu können, um irgendwo zu wohnen und was essen zu können und so weiter. Und da aber vor allem in vielen großen Firmen, die ja meistens durch Investoren und Aktiennehmer investiert sind, der Profit sich an die oberste Maxime sozusagen stellt, fühlt man sich dann in so einem Unternehmen, wenn man dann auch noch eine Arbeit macht, die man eigentlich nur macht, weil man irgendeinen Broterwerb braucht, schnell so ein bisschen eher wie so ein Melkvieh, muss man ganz hart so sagen. Ja. Und ich denke, das ist einer der Hauptgründe, warum in der heutigen Generation bei zunehmend mehr Leuten Arbeit auch so ein bisschen negativ konnotiert ist. Und genau, im Gegenteil wäre natürlich eine Arbeit, die man eigentlich aus der Freude an der Sache an sich erledigt, der genaue Gegenpol, den man sich wünscht.
Was würdest du denn anderen Unternehmern oder auch Führungskräften, aber reden wir ruhig mal von Unternehmern, weil wir haben ja vorhin gesprochen, dass 90% kleinere und mittelständische Unternehmen sind, wo sie selber noch die Führungskraft auch sind. Was würdest du denen raten, Georg, dass Mitarbeiter so engagiert arbeiten, wie ihr jetzt für uns arbeitet? Was sollten die tun?
Also ich glaube, dass auf einer ganz hohen Ebene, was wir tatsächlich brauchen, ist, dass das Paradigma des unendlichen Wachstums weicht von dem Paradigma der Nachhaltigkeit. Dass es sich so anfühlt, als würde man auch sozusagen jetzt nicht irgendwie versuchen, in der kürzestmöglichen Zeit das meistmöglichste rauszuholen, sondern irgendwie was aufzubauen, was auch für die Zukunft tragfähig ist und die Welt nicht irgendwie möglichst schnell ausbeutet, sondern eher verbessert.
Mhm. Und man nicht immer nur im nächsten Atemzug in die eigene Tasche wirtschaftet, was eigentlich ja sondern Familienunternehmen, wie wir das am Anfang gesagt haben, eigentlich ja möchten, dass es in die nächste Generation übergeht und die Firma weiterleben kann und bestehen bleibt. Und da muss man ganz bestimmt in der heutigen Zeit nochmal umdenken und ein bisschen weggehen, nur von dem rein materialistischen hin zu Werte erhalten und Ressourcen erhalten. Na, Maxi, was denkst du denn dazu? Was würdest du denn raten?
Ja, das sehe ich ganz ähnlich. Also ich würde ergänzen noch zu sagen, mit den Werten, dass einfach auch viel mehr auf die individuellen Bedürfnisse von Mitarbeitern geachtet werden muss. So, also wir haben ja jetzt schon öfter über die IMA, die innere Motivanalyse, hier geredet. Zum Beispiel eins meiner höchsten Motive ist Wissensdurst und Weiterentwicklung. So, wenn ich nicht auch in meinem Job irgendwie die Möglichkeit habe, permanent was Neues dazuzulernen, was ich jetzt glücklicherweise im Programmieren kann, weil da fange ich irgendwie gefühlt immer wieder bei Null an und muss gucken, wie es funktioniert. Wenn ich diese Möglichkeit nicht hätte, irgendwie würde mir sehr schnell langweilig werden, egal in welcher Art von Job ich mache. Und das muss man natürlich zum einen selber wissen als Mitarbeiter, das sollten aber auch die Führungskräfte wissen und darauf Acht nehmen. Und das in Verbindung mit dem, was Michelle und Georg schon meinten, dass es einfach wichtig ist, irgendwie ein bisschen Flexibilität auch zu haben, weil auch jeder hat ein bisschen unterschiedliche Arbeitsherangehensweisen. So, ich sitze zum Beispiel gerne 6 Stunden am Stück da und arbeite in einem Fokus durch. Da will ich nicht gestört werden, da will ich nicht aufstehen, da gehe ich nicht mal aufs Klo meistens. Also
und du arbeitest gerne einfach nachts nebenher?
Nee, tatsächlich mittlerweile nicht mehr so. Also ich habe da auch gerne meine Struktur mittlerweile so. Ich mache mein Frühstück morgens und dann setze ich mich hin, dann arbeite ich die 6 Stunden ab und dann will ich fertig sein. So, das ab und zu ändert sich das mal bei mir und dann, keine Ahnung, mache ich mal nur halbtags und gehe nachmittags schon zum Klettern oder irgendwas und treffe mich mit ein paar Freunden und mache dann abends nochmal ein bisschen was. Aber im Großen und Ganzen bin ich ganz froh, wenn ich mir da selber auch so ein bisschen meine eigene Struktur setzen kann. Mhm. So, und dass eben diese Freiheit dafür habe. Genau.
Ja, cool. Super. Also was da ganz interessant ist, vielleicht nochmal, weil du auch nochmal die IMA erwähnt hast und dass du einen hohen Wissensdurst hast und Georg hat einen hohen Abenteuerlust, wird das einfach gerne unterwegs auf Reisen und fliegt aus irgendwelchen oder fällt aus irgendwelchen Flugzeugen raus, wo ich nur hoffen kann, dass er immer heile am Boden unten ankommt.
Das ist ein sehr sicherer Sport.
Das sagst du einer mit Abenteuerlust nicht so hoch. So ist es dann. Aber das ist genau das, was Maxi vorhin, was du gesagt hast, dass es wirklich schön ist, wenn Führungskräfte nicht immer nur von ihren eigenen Motiven und aus ihrer eigenen Motivwelt raus agieren, also nicht nur Führungskräfte, sondern natürlich auch Unternehmer, die selber ein Team führen, sondern dass man versteht, dass Mitarbeiter eben Mitarbeiter sind, weil sie sich nicht selbstständig machen wollen, weil sie nicht Führungskraft sein wollen, weil sie nicht ein eigenes Unternehmen aufbauen wollen und weil oder sie eben auch entsprechen, wollen, ja. Genau, mhm. Nicht diese komplette Verantwortung, wie du vorhin auch gesagt hast, Georg, übernehmen wollen und entsprechend auch andere Motive haben. Das heißt, Mitarbeiter können trotzdem auch hier und da das ein oder andere hohe Leistungsmotiv haben, aber sie haben insgesamt in der Regel nicht dieses hohe Leistungsmotivpaket und dadurch auch nicht so diesen Antrieb da drin, eben nur ums Geld oder nur um schnell Sachen zu erledigen, sondern sie sind genau aus dem Grund Mitarbeiter. Und ich denke, wenn man das mehr verstehen kann, man kann natürlich nicht auf jedes Motiv von jedem Mitarbeiter im Einzelnen eingehen, aber wenn man ein Grundverständnis dafür hat, dass man immer aus der eigenen Erwartungshaltung als Führungskraft herausgeht, kann man eigentlich nur enttäuscht werden. Wenn man aber die Mitarbeiter auch leben lässt und in ihrer Motivwelt unterwegs sein lässt und es in Ordnung ist, wenn man weiß, mein Team ist zum Beispiel ein super geselliges Team, dass da ein bisschen mehr Austausch sein darf, ruhig mal, dass man geselliger ist oder wie bei uns, dass zwischendurch halt auch mal der Genuss gelebt werden darf oder wir da ein bisschen großzügiger sind, was diese Sachen angeht. Oder wenn ich weiß, ich habe ein Team mit einem hohen Familienwert, dass ich einfach darauf achte, dass die einfach heimgehen können zu ihrer Familie und mit ihrer Familie sein dürfen. Das heißt dann nicht, dass die faul sind, dass die keine Lust haben zu arbeiten. Das ist mir zu pauschal und das finde ich schade, wenn man das immer über einen Kamm schert, sondern dass man da vielleicht ein bisschen genauer hinschaut. Und ich glaube, dann kann man, so wie wir, ein gutes Miteinander genau. arbeiten haben und ein super Auskommen miteinander haben.
Aber auf Seiten der Führungskräfte steckt das auch ganz klar. Was muss sein, sind klare Ziele, ja, was erreicht werden muss am Ende des Tages. Weil viele Führungskräfte haben diese Angst, ja, wenn Mitarbeitende zu Hause arbeiten, dass sie nicht mehr kontrollieren können und genau sehen können, was da eigentlich passiert. Aber wenn man klare Ziele setzt, dann ist das was. Und das ist halt eine Disziplin, die jetzt die Führungskräfte entwickeln müssen. Gerade wenn immer mehr junge Menschen remote arbeiten wollen, ja, und das auch tun, weil auch die technischen Möglichkeiten mittlerweile da sind.
Gut, dann, wenn wir das festsetzen, das ist natürlich schön, das hätten gern viele Führungskräfte, dass Ziele gesetzt werden und die erreicht werden müssen, die aber in der Regel sehr pauschal sind, wie Georg vorhin sagte, wir brauchen 20% mehr Umsatz dieses Jahr. Das ist kein Ziel, wo ein Mitarbeiter weiß, was er dafür tun muss, um das zu erreichen. Ich glaube, das Entscheidende ist die klare Kommunikation. Einmal von einem Ziel, das ein Mitarbeiter auch versteht. Und das andere ist, dass jetzt sind wir wieder bei der Motivation und bei den Antrieben und bei unserer anderen schönen Übung müssen, können, wollen. Ja, müssen wir das erreichen? Können wir das erreichen mit den Ressourcen auch der Mitarbeiter und ist es vielleicht nicht am Ende nur ein Wollen? Und ich glaube, auch da muss man hinschauen, dass man das ein bisschen absteckt. Was muss denn wirklich erreicht werden und was kann auch mit den Ressourcen, die wir haben, erreicht werden? Und ich glaube, wenn, und da sind wir wieder auch andererseits bei der Augenhöhe, wenn man mit den Mitarbeitern gemeinsam diese Ziele feststeckt und auch die Mitarbeiter sagen dürfen, bis wann sie das erreichen und was sie dafür brauchen, dass sie es erreichen können, dann sind wir, glaube ich, auf dem richtigen Weg. Und ich glaube, ihr gebt mir da auch recht, oder?
Ja, schon. Also ich glaube auch nochmal, um auf das vorhin mit dem darauf zurückzukommen, dass die Unternehmen gerne ihre Mitarbeiter kontrollieren wollen oder das Gefühl haben, dass das vielleicht nicht so geht im Homeoffice. Ich glaube, das ist eine Illusion. Also keine Ahnung, ich kenne es von genug Firmen irgendwie oder Freunden, die in Firmen arbeiten, die ihren 8-Stunden-Job am Tag da absetzen müssen und wo selbst die Mausbewegungen getrackt werden, damit klar ist, sie machen keine 5 Minuten Pausen zwischendurch oder so. Das wird aber auch irgendwie dann halt umgangen und im Endeffekt arbeiten die dann auch nur ihre 6 Stunden am Tag und schaffen es irgendwie die anderen 2 Stunden anders zu verbummeln. Und da wird auch gezielt versucht, so viel Zeit wie möglich zu verbummeln, weil dann eben gar nicht die Motivation da ist irgendwie, wenn man so kontrolliert ist, wirklich zu sagen, okay, ich arbeite für meine Selbstbestimmung, für das, was ich auch gut finde. Und ja, ich glaube, das ist wirklich wichtiger, dass es diese klaren Ziele gibt. Und das kenne ich dann wiederum von anderen Freunden, wo es mehr auch so zielorientiert mit dem Arbeiten vorangeht, dass die dann sogar bereit sind, freiwillig Überstunden zu machen, weil sie ein klares Ziel vor Augen haben, das sie auch selber erreichen wollen, dann mit der Firma zusammen. Und ja.
Sehr gut. Vielleicht ganz kurz, weil das in meinem Kopf gerade noch was triggert, eine Erfahrung, die wir jetzt neulich hatten, zum Thema Ziele und Größe der Ziele. Wir haben in unserem neuen Produkt, aber das ist, glaube ich, mal für einen anderen Podcast, da geht es nämlich darum, dass man sagt, okay, was ist das Ding, was ich heute erledigen kann und will, ja, dass oftmals die Tendenz ist, dass man sich diese Ziele zu groß steckt, die man eben nicht an einem Tag erledigen kann, und dann das sich immer weiter rauszögert und man dann am Ende des Tages auch kein Erfolgserlebnis hat. Also das heißt, die beim Ziele stecken der Führungskräfte für die Mitarbeiter ist es wichtig, das ist jetzt meine Lernerfahrung, dass die Ziele, die vorgegeben werden, actionable sind, also man versteht, was man tun muss, aber dass sie auch klein genug sind, dass man nicht ewig dran arbeiten muss. Aber wie gesagt, vielleicht mal einen anderen Podcast
das
dazu.
Das machen wir in einem anderen Podcast, muss ja auch noch spannend bleiben.
Ja,
wir haben jetzt wirklich, glaube ich, ein schönes Gespräch hier miteinander gehabt. Wenn ihr jetzt noch Fragen habt oder gerne selber noch was einbringen wollt, noch was mitgeben wollt für unsere Zuhörerinnen, draußen, dann könnt ihr das gerne nochmal hier sagen. Hat noch irgendjemand was, was er anmerken möchte?
Ich würde vielleicht nochmal kurz zur E-Mail einhaken, und zwar, dass da auch sehr wichtig ist, eben, dass sich das verändern kann. Was bei mir zum Beispiel sehr oft der Fall ist, so meine E-Mail sah sehr oft ganz anders aus, und gerade weil ich halt auch unterschiedliche Phasen in meinem Leben durchgemacht habe, haben sich meine Werte auch entsprechend mal geändert. So bis auf das Genussmotiv, das ist stetig immer hochgeblieben. Aber genau, das ist auch wichtig eben, dass man das regelmäßig reflektiert und auch den Mitarbeitern diese Möglichkeit gibt, sich zu verändern und dann auch im Unternehmen sich verändern zu dürfen.
Ja, und dass man das auch mitkriegt, dass Veränderung möglich ist und einer nicht immer der gleiche bleibt, die gleiche Person bleibt, sondern eben phasenbedingt auch die Persönlichkeit
genau.
in einem gewissen Maße
so,
verändert.
Weil die Jobwelt ändert sich ja auch gerade sehr schnell, und da ist es ja auch wichtig, dass man ja sich im Job vielleicht einfach auch ändern kann oder in der Firma und auch mal eben mit Wissensdurst, jetzt wie es bei Maxi der Fall ist, sich was Neues aneignen kann oder mal in einen anderen Bereich reinschauen kann, um ja eben sich voll und ganz ausleben zu können und vor allem auch selbst verwirklichen zu können.
Und sich weiterentwickeln zu können.
Ja, super. Ja, wunderbar.
Schönes Schlusswort.
Genau.
Vielen Dank.
Also ich würde dann abschließen, Maxi und Georg, wenn ihr nicht noch was sagen wollt oder habt ihr noch was?
Nö, nicht direkt. War gut zusammengefasst nochmal von Michelle. Ja.
Genau, dann würde ich euch nochmal bitten, vielleicht zu sagen, an was ihr gerade mit Leidenschaft arbeitet und wie es vielleicht weitergeht bei uns in der nächsten Zeit. Und dann würden wir uns langsam verabschieden aus dem Gespräch.
Ja, also ich arbeite jetzt gerade noch an einem Video, und auch wenn das jetzt eigentlich eher immer nur so zwischendurch mal der Fall ist, dass ich so Video- und Podcast-Schneidereien mache, mache ich das dann doch immer mal wieder ganz gerne zwischendurch. Ist eine schöne Abwechslung zum Programmieren, obwohl mir das auch sehr viel Spaß macht. Genau, an dem Video, an dem ich gerade arbeite, da geht es eben darum, mal eure zwei Männchen zu animieren und ein bisschen auch in diesen ganzen Prozess der Plattform aufzuzeigen damit. Da bin ich schon gespannt, wie das jetzt dann am Ende fertig wird. Das ist natürlich auch ein bisschen komplizierter, als ich es mir vorgestellt habe, was ich da gerade mache, aber ich glaube, es wird ganz nett.
Das wird richtig, richtig cool. Wir können Seven nicht erwarten.
Wir haben schon die ersten Trailer gesehen.
Die ersten zwei Sekunden, die nächsten zwei Sekunden, wir kriegen es gerade in Sekundenabschnitten.
Sind super gespannt.
Wir freuen uns richtig drauf. Ja.
Ja, und dann freue ich mich aber auch schon darauf, danach wieder mit Georg jetzt an der App, an der wir in Zukunft arbeiten werden, weiterzumachen.
Genau. Ja.
Aber da kann Georg vielleicht dann noch mehr dazu sagen.
Georg.
Genau, ich arbeite gerade an der streng geheimen Pocket Coach App, die unser Toolset auf motivierende und spielerische Weise einem an die Hand gibt und so der tägliche Begleiter durchs Leben werden wird. Und ich bin auch froh, dass sich hier mir niemand im Nacken sitzt mit Peitsche und Zeitdruck, um das jetzt möglichst schnell irgendwie zusammenzustecken, sondern dass ich mir auch die Zeit nehmen kann, das auf einer stabilen Basis zu bauen, so dass es auch dann in Zukunft immer weiter mit noch mehr Features und coolen Erweiterungen ausgebaut werden kann.
Mhm. Ja, gehe klar doch noch die Hörerinnen ein auf unserer Webseite denkzeuge.com, könnt ihr euch eintragen als Beta-Tester, wenn ihr Lust habt, mit bei den Ersten zu sein, die diese App nutzen dürfen.
Genau.
Genau. Ja.
Super, Georg.
Vielen Dank.
Ja, ich arbeite ja gerade noch sehr eng mit euch zusammen, jetzt auch im Konzeptionellen. Zum einen nochmal eben in dem Bereich andere entwickeln, wo es dann eben darum geht, wie wir die Tools dem Unternehmen zur Verfügung stellen, dass sie ihr Team entwickeln können und auch Stellen besetzen können. Genau, da überlegen wir noch, wie wir das Ganze aufbauen und auch designen. Und zum anderen auch im Marketing für das aktuelle Produkt Pocket Coach Business, wie wir im Marketing genau da vorangehen werden und
Sichtbarkeit bekommen, ja.
Ja. Ja. Ja, super. Genau, so ist es. Und wir arbeiten da irgendwie zwischendrin immer mit und geben zwischendurch dann doch auch mal den Ton an, wo die Reise ein bisschen mehr dahin oder dahin geht. Aber im Großen und Ganzen macht es richtig viel Spaß mit euch. Wir sind wirklich sehr happy, dass wir euch haben und ein schönes Zusammenarbeiten haben. Ich danke euch jetzt sehr, sehr auch für dieses sehr offene Gespräch auch wieder. Und ja, liebe Hörerinnen und Hörer, falls ihr Lust habt, uns zu schreiben oder auch falls ihr euch gefallen hat, der Podcast, wir freuen uns über jede positive Bewertung, aber auch über Rückmeldungen. Wenn ihr im Familienunternehmen arbeitet oder ein eigenes habt, schreibt uns gerne eure Erfahrungen. Wir sind offen dafür.
Genau, die E-Mail-Adresse ist im Spotify in der Beschreibung drin und auch bei iTunes. Und ihr könnt bei Spotify mittlerweile auch direkt Kommentare zurückschreiben, die wir dann sehr gerne lesen und uns anschauen und vielleicht in den nächsten Podcast dann mit rübernehmen und beantworten.
Genau. Also dann würde ich sagen, vielen Dank, dass ihr dabei wart und wir wünschen allen eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss. Tschüss. Tschüss.
Das war Die Denkbar, wo alles möglich ist, mit Michaela Lang und Oliver Fritsch. Wenn es dir gefallen hat, freuen wir uns über eine positive Bewertung und wenn du uns an deine Freunde weiterempfiehlst. Solltest du mehr wissen wollen, wie du dich, dein Business oder auch andere mit dem Pocket Coach und den Tools weiterentwickeln kannst, dann erfahre mehr unter denkzeuge.com oder unter pocketcoach.ai.